es geht weiter mit einer neuen Folge. Sitzplatz bleibt es wieder da. Hallo Sammy.
Hallo Nicole. Hi, hi.
Na?
Ja, genau. Du sagst so, na?
Na?
Ja, bei dem größten Thema wahrscheinlich Orientierung des Hundes am Menschen oder das gemeinsame Laufen, Leinenführigkeit. Was kommt alles hoch?
Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, dass der kleine Jackson, der ja nicht mehr klein ist, sondern jetzt 8 Monate alt, in der Leinenführigkeit jetzt auch das eine oder andere Mal entwickelt und hinterfragt.
Naja, ich bin ja inzwischen, glaube ich, dafür bekannt, dass ich immer mal wieder den Vergleich ziehe, wo sind die Entwicklungsphasen bei dem Urahn Wolf. Nach derzeitigen wissenschaftlichen Stand ist er das ja noch. Die explorativen Phasen zwischen dem 5. und 8. Monat, da probieren sich die jungen Wölfe aus. Sie verlassen ein bisschen die Gruppe, sie testen mal, was so die Welt denn so hergibt. Und wenn wir den Vergleich ziehen bei der genetischen Übereinstimmung, die unsere Haushunde ja noch haben zum Wölfen, muss man sagen, passt ja, erstmal ja verständlich, ne? Also nur am Händchen neben der Hundehalterin zu laufen, ist vielleicht nicht mehr ganz so spannend. Man könnte ja auch nochmal andere Dinge ausprobieren. Die Welt wird interessanter, die Erfahrungswerte, die Erfolge, die ja zwischendrin laufen. Hunde schaffen ja durchaus ganz häufig ihre Ziele auch zu erreichen. Auch wenn wir sie zurückhalten, kommen sie irgendwann ja doch irgendwie an einen Punkt, wo sie sich einen Erfolg selber holen. Also selbstbelohnendes Verhalten kann ja auch schon sein, ach, da ist was, da will ich hin, auch wenn ich zurückgehalten werde, ist es erstmal selbstbelohnend, ein paar Schritte weiter dahin zu kommen. Deswegen ist Leinenführigkeit, höre ich auch so häufig, ein nicht endendes Thema oder immer mal wieder zu besprechendes Thema, wo es manchmal trotzdem auch um die Geduld von uns Menschen geht. Sind wir wirklich klar und verständlich für die Hunde im Handeln? Also mit anderen Worten, ist unser Ausdruck auch für den Hund nachvollziehbar? Haben wir Grundlagen besprochen, vielleicht auch ein Ritual eingebaut? Wie steige ich in eine Leinenführigkeit ein? Und wie lange hält sie? Was mache ich aber auch, wenn ich es gut eingeleitet habe, didaktisch gut aufgebaut habe und der Hund trotzdem immer wieder sagt, ach, es ist anderes spannender. Also sind wir durchaus in dem Thema Intervention, das ja viele Menschen nicht so gerne hören, das Wort, also alles, was unterbrechend ist, wird im Moment ja immer wieder diskutiert. Hm. Natürlich, also alles, was positive Strafe angeht, gehört sie aus meiner Sicht dem Leben dazu.
Also vielleicht da, an der Stelle ganz kurz einmal positive Strafe.
Also tatsächlich, ich gehe aktiv in eine Intervention herein. Also der Hund
man
zeigt einfach
etwas hinzu.
Man fügt deswegen etwas positiv hinzu. Genau, also der Hund läuft noch neben mir, macht einen dynamischen Schritt von mir weg. Und in dem Moment berühre ich den Hund, löse damit ja erstmal nur einen Reflex aus, aber unterbreche seine Handlung durch ein aktives Tun von mir. Und im Nachgang will ich aber auch, dass der Hund dann auch erkennen kann, im besten Fall ja verlässliches, vorangearbeitetes, dass der Hund auch wieder auf das zurückgreifen kann, was er bisher konnte, nämlich wieder in die Gemeinschaft einzukehren. Also wenn man das mal so als Bild nimmt, der Hund geht selbstständig raus, wir würden sagen, tust du gerade nicht. Mhm. Und dann wäre aber wieder klar, dass das Anschlussverhalten an sich ja das gewünschte Verhalten ist. Das hat man vorher auch didaktisch aufgebaut, in kleinen Schritten. Und dann kann der Hund sich wieder erinnern und sagt, ah ja, habe ich gerade nur vergessen, weil der Stress von außen kam. Aber ich muss aktiv in die Intervention gehen. Natürlich kann ich hoffen, dass ich das nicht brauche. Das ist, das sage ich in Workshops ganz häufig, wir Menschen leben gerne nach dem Prinzip Hoffnung. Wie ich letztlich gehört habe, ist die eigentliche Definition von Hoffnung, ich weiß nicht, ob es eine Definition ist, aber Hoffnung ist das Verdrängen der Realität. Also wir hoffen ganz häufig, dass der Hund sich selber regulieren könnte. Und der schafft das schon. Oder noch 2, 3 Schritte, das erlebe ich ganz häufig, Menschen werden dann schneller. Also der Hund wird einen Tick schneller, der Mensch wird schneller.
Mhm.
Und
das
probieren
ich
es
aber
dann
auch.
Über Geschwindigkeit, versuchen wir ihn wieder einzufangen, irgendwie zu kompensieren. Es wird aber selten gelingen, weil das, was im Kopf ja schon da ist, ist ja, da ist etwas, wo ich hin will. Also der Hund.
Meine Erfahrung ist, dass der Hund dann noch schneller wird.
Ja, unter Umständen auch das. Ja. Auch verständlich in unserem Ausdruck auch, wenn Mensch im Normalfall schneller wird, dann verlagert sich der Oberkörper nach vorne und in dem Moment werden die Beine schneller. Und wenn es dann was Sichtbares für den Hund ist, der Oberkörper neigt sich, wir werden schneller, es ist cool.
Ja.
Ja, also ich glaube, man merkt in den wenigen Sätzen, die gerade schon gefallen sind, wie komplex das Thema Leinenführigkeit eigentlich ist. Vielleicht aber auch, welche Herausforderungen auch für die Hunde da drin steckt. Also sich abgestimmt mit jemand anders zu bewegen in einem Tempo, das aus Sicht des Hundes ja nicht unbedingt das Primärtempo ist. Also als eher Dauertraber haben sie einen im Kern ja ein viel, viel höheres Grundtempo, als wir Menschen es im Schritt haben. Das heißt, Hunde müssen sich extrem anpassen, schon bei kleinsten Schritten miteinander. Und da immer wieder drauf zu schauen, dass sie das können, aber vielleicht auch noch nicht über einen langen Zeitraum können. Mhm. Also Konzentration halten ist auch jetzt gerade für Jackson mit 8 Monaten echt eine Riesenherausforderung. Also wir haben ja schon drüber gesprochen, was so in der Pubertät passiert.
Die Umbauprozesse
im Gehirn, aber auch im Körper, ne, hinten ein bisschen höher, auch ein bisschen verschossen noch in seinem gesamten Motorik stimmt noch nicht so ganz. Trotzdem werden ja auch Gerüche viel intensiver wahrgenommen. Mhm. Auch neue Gerüche wahrgenommen, Bewegungsreize anders sortiert. Man ist vielleicht auch schneller gefrustet, weil man immer mehr von der Welt mitbekommt, aber gerade nicht so ganz weiß, wie man damit umgehen muss. Also muss ich immer wieder den Appell auch daran richten, das habe ich die Tage auch bei Insta nochmal gepostet, doch nochmal mit dem Hund auch im Häuslichen genau zu schauen, wie gut kann er auch einer angebotenen Orientierung auch tatsächlich Folge leisten. Also auch mit einer Leine sowas zu tun. Die Leine ist ein wunderbarer Gradmesser dafür, ob jemand zuhört oder nicht. Also ich muss nicht hingucken, was der Hund tut, sondern ich merke über die Leine, ob er mit mir im Gespräch ist. Also ist die Leine locker, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er im Orientierungsbereich bei mir ist. Ist die Leine leicht gespannt, merke ich sogar wohin. Also nach hinten, zur Seite oder nach vorne. Ist ja alles das, was die Leine mir an Informationen gibt. Und da fällt mir mal auf, dass Menschen sehr, sehr schnell, das ist immer so eine Einstiegsfrage, ja, im Workshop, wie häufig, also wenn dann 12 Leute da sitzen oder 20 oder auch bei Abendvorträgen 200, dann stelle ich die Frage, liebe Leute, wer macht denn regelmäßig und wiederkehrend eine Leinenführigkeit innerhalb der eigenen 4 Wände mit seinem Hund? Und wenn es 10% der Menschen, die da dran teilnehmen sind, dann ist es eine hohe Zahl, die das regelmäßig und wiederkehrend. Also viele sagen, habe ich mal gemacht, als er kleiner war, habe ich mal ausprobiert. Naja, weil ich bei dir beim Workshop war, habe ich es danach mal gemacht. Aber in verlässlichen Bereich, also dass ein Hund wirklich unter guten Rahmenbedingungen wirklich dranbleiben kann und das auch über einen längeren Zeitraum, dann rede ich wirklich davon über 5 bis 8 Minuten. Schafft er das und wie erschlagen ist der danach? Und da sind noch keine äußeren Reize dabei. Dann neigen wir Menschen aber auch dazu zu sagen, ach komm, das passt schon, mehr braucht es gerade nicht. Es braucht aber eigentlich sehr, sehr viel. Und da habe ich ja schon mal einen Ansatzpunkt, auch nochmal zu sagen, okay, ich muss es immer mal wiederkehrend im Häuslichen machen, auch wenn ich das Gefühl habe, ach, dann macht er das doch eigentlich schon ganz gut, ja, dann stelle ich da kleine Aufgaben rein. Ja, dann positioniere ich mir vorher Futter auf dem Boden, bin mit dem Hund, war draußen, komm rein und gehe mit dem in die Leinenführigkeit und siehe da, auf einmal sieht er das Futter auf dem Boden und vergisst alles. Also auch das, was wir gerade besprechen miteinander.
Und was genau in dem Moment, was tust du dann? Plötzlich spannt sich die Leine nach vorne, weil der Hund das Futter sieht.
Ich nehme ja immer das einfachste Bild. Also jemanden namentlich anzusprechen, ist eine Interventionsmaßnahme. Also ich weiß nie, was der Hund im Kopf hat und auch selbst bei einem Menschen, den kann ich nachher fragen, was hat es denn gerade im Kopf, als ich dich angesprochen habe. Aber im Kern weiß ich es nicht. Und das heißt, die eigentliche Ansprache ist erstmal eine Interventionshandlung. Das heißt, ich verlagere mich zum Hund hin, spreche ihn an. Die Erwartung, die da drin steckt, in dem Moment der Ansprache, soll er das, was er gerade im Kopf hat, ausblenden und sofort und unverzüglich ins Innenverhältnis, also zu mir schauend, einkehren. So, und wenn ich auf der Ebene merke, mit einer normalen Ansprache unter einem leicht erhöhten Ablenkungsreiz stellt er auf Durchzug. Dann kann ich ja erstmal bei mir so einen kleinen Haken hintermachen und sagen, okay, eine simple Ansprache reicht in der Konstellation erstmal nicht.
Mhm.
Und dann darf ich mir durchaus Gedanken machen über Interventionsmöglichkeiten. Also was würde ich innerartlich tun? Also wenn ich merke, ich gehe mit jemandem spazieren und der Kopf des anderen geht immer wieder raus oder der glotzt immer wieder auf sein Handy. Was würde ich bei einem Menschen machen? Ich würde mich kurz hinverlagern, ich würde den berühren, so im Oberarm, im Schultergürtelbereich und würde den kurz sich so mit Namen dann auch ergänzen, aber ich würde es namentlich ansprechen mit einer Berührung. Und auch da im Normalfall würde derjenige sich umdrehen und einen anschauen. Also es ist erstmal überhaupt nichts Dramatisches passiert. Das machen Hunde innerartlich auch. Also würde ich an der Stelle bei einem Hund durchaus eine Verlagerung zum Hund machen, ihn namentlich ansprechen und zeitgleich im Schultergürtelbereich eine Berührung setzen. Erstmal eine ganz kurze, wie so ein leichtes, also wirklich berühren, gar nicht, hat nichts mit Ticken zu tun, sondern erstmal eine Berührung reinbringen, die ich an der Stelle total sinnig finde. Und ganz häufig erlebe ich, dass es die Hunde dann wirklich direkt zum Menschen hingucken. Also es löst einen Reflex aus. Und in dem Moment, wo sie schauen, kann man dann auch sehr klar sagen, hey, cool, schön, dass du da bist. Und dann formuliere ich, dass der Hund erstmal wieder nah zu mir rankommen soll. Also ich hole den wieder in den Nahbereich rein. Wenn ich da schon die Feststellung habe, bei so einem stellvertretenden Konflikt, über den reden wir jetzt gerade.
Zu Hause.
Das ist ja das, weil was zu Hause schon passiert, wenn ich... Und das ist im Trainingsaufbau auch so extrem wichtig. Das unterschätzen wir so. Wir Menschen brauchen ganz häufig erstmal eine vorhersehbare, stressbehaftete Situation. Also wir müssen wissen, dass sie kommt. Wir müssen wissen, wo sie kommt. Und wir müssen im Training im Vorfeld auch schon erarbeitet haben, welche Handlungsfähigkeiten lege ich denn da an den Tag. Also völlig unabhängig vom Hund muss ich in der Lage sein, mich dahin zu verlagern, vielleicht auch eine Berührung zu setzen, vielleicht ganz kurz, also ich mache es gerne, dass so eine Flasche auf dem Boden steht, die ich kurz berühre einfach nur, dann hat man so die Höhe von einem durchschnittlichen Hund. Also bin ich selber in der Lage, so eine Bewegung auszuführen? Ist der Konflikt für mich vorhersehbar, also planbar, vorhersehbar und ist es für den Hund überhaupt ein Konflikt? Und im Idealfall wäre ja, wenn er neben mir an der Leine läuft, dann kann er das Äußere erstmal ausblenden. Das ist aber für viele Hunde eben da genau das Problem.
Mhm.
Das ist ja das, was fast jeder auch beschreibt. Wenn ich draußen mit dem bin, dann habe ich so das Gefühl, wenn da nur eine Pipi-Stelle ist, dann ist der schon einmal durch die Tür. Also der macht sein eigenes Ding. Und wenn dann auch noch ein anderer Hund in Bewegung ist, dann dreht er schier durch. Und wenn es dann auch noch das bewegte Wild ist, noch mehr. Und dann bricht man das erstmal nochmal ein Stück runter und sagt, okay, aber wenn das der Hund im Kern orientiert laufen kann, was passiert, wenn ein für dich vorhersehbarer Konflikt hochkommt? Wie und wohin verliert sich der Hund? Das sind immer so die Fragen, die ich mir auch als Trainer stelle. Also wie und wohin verliert er sich? Und wie tief und wie lang?
Mhm.
Und dann erlebt man, dass viele Hunde sich sehr, sehr schnell verlieren und oder lang anhaltend in einem Konflikt drinbleiben.
Mhm.
Also man merkt so richtig, versunken.
Ja.
Und dann muss man überprüfen, ob man bei so einem Hund überhaupt mit einer kurzen, schnellen Intervention, nichts anderes wäre das kurze Berühren, da gibt es auch noch andere Sachen, wo man kurz einen leichten aufstampft in Richtung des Hundes, wo man möglicherweise auch die Leine kurz nutzt, um einen ganz leichten Zupfer dran zu setzen, um zu erfahren, okay, nimmt der überhaupt noch was wahr oder steht der schon so vollkommen in dem Konflikt drin? Es kann auch sein, dass es eine längere Berührung ist, also wo man die flache Hand bewusst mal lang auflegt, noch gar nicht irgendwie weiteres tut, sondern einfach nur die Hand erstmal lange auflegt. Da merkt man dann auch, also man verhindert über die Leine, dass er noch tiefer hineinfliegt, dass es dann nicht zum Konflikt kommt, aber man lässt auf einmal die Hand lange dran und dann merkt man so richtig im Körper, wie der Hund plötzlich ein bisschen weicher wird und sich umdreht. Und da ist noch gar nicht viel passiert. Der ist es nur nicht gewohnt, dass ein Mensch auch mal länger in einer konfliktbehafteten Situation bleibt. Sondern wir versuchen ja sehr, sehr schnell aus etwas herauszukommen. Und das probieren wir ja auch an vielen Stellen, vielleicht mit aus der Sicht des Hundes auch mit unnatürlichen Mitteln, also innerartlich nicht vorgesehen. Also klassisches Umlenken, also der Hund sieht vorne etwas und wir versuchen hinten mit Futter zu wedeln oder es irgendwie seitlich dran vorbeizuwerfen, um ihn umzulenken. Das würde innerartlich nicht passieren. Habe ich zumindest noch nicht erlebt. Aber so denken wir Menschen ja erstmal. Also wir haben ja viele Konfliktvermeidungsstrategien.
Ja.
Und aber das Annehmen von einem Konflikt, der vorhersehbar ist zunächst, kann ja auch schon mal ganz viel an der Perspektive des Hundes auf uns ändern. Ja, zur Not auch tatsächlich, wenn man in den Schultergürtelbereich hineinfasst, in den sogenannten Muskelmantel, dann passiert noch nicht viel, außer dass der Hund an der Stelle nicht weiterlaufen kann. Also sind wir da zwar auf der einen Seite vielleicht in der positiven Strafe, aber gleichzeitig auch in der negativen, weil ich ihn ja so halte, dass es nichts Schmerzbedingtes auslöst, er aber an der Stelle nicht weiterkommt. Aber in dem Moment, wo er sich wieder ins Orientierungsverhalten begibt, das ist ja das, was er dann zeigt, nehme ich auch ihn sofort wieder an. Und das ist ein schöner Grenzbereich auch, was die Intervention angeht, in welchem Bereich wir uns denn im Lernquadranten befinden. Und trotzdem Grundvoraussetzung, ich muss meinem Hund im didaktischen zumindest Grundlagen erklärt haben, wie wollen wir überhaupt miteinander sein. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Nähe. Aber dann habe ich einen vorhersehbaren Konflikt, den ich mit meinem Hund auch mal durchstehen kann. Das schaffe ich ja häufig nicht. Ne? Wenn ich draußen im Park jemanden sehe, wo mein Hund unbedingt hin will, der hat aber auch keine Zeit, dann muss der weg. Also wäre es auch eine vermessene Situation, an dem höchsten Reiz zu arbeiten. Das tun wir Menschen aber gerne. Wir hoffen immer, an dem größten Reiz alles besprechen zu können.
Ja.
Und eigentlich ist es wie so eine Einladung des Hundes, ja erstmal stellvertretend über Dinge zu sprechen. Und dazu gehört eben auch, im Vorfeld natürlich aufgebaut zu haben, Kooperationsfähigkeit zu schulen. Hat der Hund überhaupt eine Vorstellung, was ich kann? Guckt er überhaupt in meine Richtung? Denn in dem Moment, wo ich in die Intervention gehen muss, ist ja wie eine Ultima Ratio, also eine letzte Möglichkeit, wissen, glaube ich, viele Hunde gar nicht, wie wir aussehen, weil sie schon so weit von uns wegdenkend sind. Und dann müssen wir sie wieder nach innen reinbringen. Und das kann man erstmal sehr, sehr gut in vorhersehbaren Situationen auch miteinander gut besprechen. Also auch, dass ich als Mensch in der Lage bin, auch Notwendigkeiten sehe, auch zu sagen, nee, da geht's gerade für dich nicht weiter, aber mit mir gemeinsam können wir dann weiter handeln. Und dann geht man so in die nächste Stufe. Das ist im Training dann auch sehr, sehr sinnig. Auch zu sagen, okay, wir haben jetzt die planbaren Konflikte und jetzt gehen wir in die mehr oder weniger nicht direkt planbaren. Also auch nochmal Unterscheidung, was ist in Minimaldynamik und was ist in Hochdynamik bis hin zur Statik. Also ich schaue mir auch gerne bei vielen Hunden, die mit der Thematik kommen, oh, wenn viele Außenreize sind, ist der eigentlich nur noch im Außen, dass ich beide, sowohl den Menschen als auch den Hund, erstmal in die Statik verbringe. Also sage, okay, stellt ihr beiden euch da mal hin, übrigens so in Anlehnung an eine Steadiness-Übung. Man dann sagt, okay, man positioniert den Hund jetzt mal seitlich neben sich. Und was passiert in dem Moment, wo beide statisch sind, wenn von außen ein Konflikt hinzukommt? Also jemand anders sagt nur Hallo oder jemand bietet dem Hund Futter an. Wie geht der Hund damit um? Also hält er die Statik? Geht er sofort von der Statik in die Dynamik hinein? Und wie doll macht er das eigentlich? Also da erlebe ich Hunde, die wirklich so brutal schnell in etwas hineindonnern, obwohl sie vorher vom Menschen gesagt bekommen haben, wir bleiben jetzt beide hier mal ganz entspannt stehen, schräg sitzen. Und da merkt man halt, dass sie in der Statik häufig schon nicht bei sich und in der Situation bleiben können, sondern sich aus der Statik sofort in eine Dynamik bewegen. Und das potenziert sich ja in dem Moment, wo der Mensch und der Hund beide in Bewegung sind und ein äußerer Reiz kommt. Habe ich ja das, was ich da schon aus der Statik kommend wahrnehme, erst recht in der Bewegung. Also kann ich ja auch noch ein Stück zurückspulen, sage ich, jetzt gucke ich mir den statischen Moment doch erstmal an und bespreche mit dem Hund überhaupt in der Statik, dass wenn wir irgendwo gemeinsam gerade sind, nicht der äußere Reiz unsere Gemeinschaft sofort auflöst. Und dann werde ich ganz häufig natürlich bezeichnen, das ist ja kleinlich und das ist, sei ja auch manchmal lebensfremd. Nicht so, naja, es mag sein, dass im Leben hat der Hund aber auch so viele Erfolge. Also muss ich ja an irgendeiner Stelle anfangen, das Bild des Miteinanders zu verändern. Also wie gehen wir miteinander um? Und das beginnt aus meiner Sicht ganz häufig erst in der Statik und dann geht's in die dosierte Dynamik und dann natürlich in alltagsnähere Situationen, wo dann der Konflikt, also ich arbeite ja bekanntermaßen gerne mit dem magischen Viereck, wenn der Hund im Grundsatz das magische Viereck gut orientiert laufen kann, dann stelle ich mir bewusst, lade ich mir Menschen ein, die an den Eckpunkten stehen und dann auch den Hund tatsächlich ansprechen. Das mag dann gemein sein vom Verhalten her, aber wenn der Hund wirklich im Gespräch ist, dann darf der zwar die Menschen da außen wahrnehmen und auch die erhöhten Reize, wenn man dann irgendwann einen Hund hinstellt und so weiter oder den Hund in Bewegung bringt, aber der darf das Gespräch mit seinem eigenen Menschen an der Stelle nicht verlassen. Das ist der Anspruch, der in der Leinenführigkeit nachher als großer Anspruch da ist. So, aber wenn der das bisher nie musste, weil der an den kleinsten Reizen hat man das irgendwie versucht, drüber hinwegzugehen, gemanagt, ja. Nochmal über ein kleines Schnalzen und Locken, aber nicht über eine wirkliche Intervention zu gehen, dann wären das die tatsächlichen didaktischen Schritte, wie man da erstmal kleinschrittiger reingehen kann. Das Grundsatzproblem ist aber, dass Hunde ja in der ganzen Zeit in ihres Lebens ja ständig Erfolge haben mit ihren Handlungen. Und das unterschätzen wir, glaube ich, sehr, sehr dolle, dass tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Also tausendmal hat der Mensch nichts gemacht. Also wir Menschen selektieren ja auch das nach. Also unsere Reaktion entscheidet ja, ob es für uns störend ist oder nicht. Also wenn unser Hund die nette Nachbarin sieht, dann geht der Hund dahin. Und das finden wir auch gar nicht schlimm. Und jetzt nehmen wir das Beispiel, na, die Nachbarin an dem einen Tag, also sie arbeitet in einem medizinischen Beruf. Und immer wenn sie die weiße Hose anhat, dann findet sie Hunde nicht ganz so toll. Also die liebt Hunde, aber nur wenn sie am Wochenende grün trägt, weil sie Gartenarbeit. Dann findet die Hunde super. Dann darf der Hund auch gerne zu ihr kommen und ist gar kein Problem. Und der Hund sieht aber immer diesen Menschen und an dem einen Tag hat sie weiß an, da gibt der eigene Halter, die eigene Halterin total viel, bemüht sich, dass der Hund da nicht hingeht. Also hält den eigentlich nur ab. Bleib hier, nein, geht doch nicht hin. Also hält an der Leine fest, zieht irgendwie zurück. Der Hund steht aber eigentlich immer, also er steht schon nicht mehr, der ist schon im vollen Sprung dahin. Und am Wochenende, wo sie die grüne Hose anhat, sieht er die Nachbarin, rastet wieder aus und sofort lässt der Mensch los und sagt, ja, sie hat ja grün, das ist alles fein.
Ja.
Also gibt es Äußere vor, wie unser Verhalten ist, aber nicht das innere Verhalten, welche Absprachen haben wir denn eigentlich. Und es wäre ja schön, wenn die Absprache wäre, der Hund ist neben mir, er sieht die Nachbarin und in dem Moment, wo er sie sieht, dreht er sich zu mir um, kooperativ, und fragt sogar an, du, welche Hose hat sie denn heute an? Und in dem Moment sage ich, ne, du weißt, hat sie heute an, wir bleiben hier zusammen. Oder, hey, sie hat grün an, du kannst gehen. Also als Bild mal. Aber bis dahin hat der Hund unter Umständen nur gelernt, man hält mich so lange zurück, bis entweder der Konflikt verschwindet oder ich Erfolg habe. Und es wäre aber ja viel, viel wichtiger, dass es nicht das Äußere vorgibt, wie wir im Innenverhältnis miteinander sind. Und damit sind natürlich Hunde schon sehr, sehr früh sehr, sehr erfolgreich. Also solange sie süßes Verhalten zeigen, lassen wir vieles zu. Ja, aber das Grundprinzip ist ja, sie sehen etwas und sie gehen hin. Und denen zu erklären, nee, wir bleiben erstmal beieinander, ist vielleicht einer der größten Schritte, weil wir eben nicht in einer Welt leben, wo sie alles mal ausprobieren dürfen.
Aber ich schmunzle die ganze Zeit, Sammy. Du siehst das ja. Ich muss dich einfach unterbrechen, weil ich so viele Situationen bei mir selber gerade im Kopf habe, wo ich merke, dass ich viel zu schnell vorangegangen bin.
Ja, und das
mit
ist
so
aber
einem jungen Hund. Ne? Aber es klappt dann ganz gut. Und dann läuft man los und natürlich hat man dann Alltagssituationen. Und dann ist auch ein bisschen Bequemlichkeit dran, vielleicht nicht das Geschirr anzumachen, sondern wir bleiben jetzt einfach am Halsband in der Leinenführigkeit. Und dann fliegen einem die Situationen um die Ohren. Also ich werde mich heute Abend zu Hause nochmal einschließen.
Das Spannende daran ist, das kann man ja als Trainer tausendmal sagen, aber das, was jetzt gerade zwischen uns beiden passiert, darf auch bei vielen anderen gerade passieren. Nämlich durch das, was ich gerade ja eher vortrage, jemand anders wieder zum Mitdenken zu bringen. Und dann wird man auch wieder viel fairer im Umgang mit dem Hund. Also da drauf zu schauen und zu sagen, okay, wir sind genau in den schwierigen Bereichen. Und klar, ne, also so ein lernwilliger, gerade exploratorischer Hund, das ist ja super, der hat Bock, Dinge mit dir zu erfahren, aber der will natürlich auch Dinge eigen machen.
Ja.
Und aber viel, viel wichtiger im Training ist ja, dass der Mensch genau zu der Eigenerkenntnis kommt. Also dass du sagst, oh krass, ey, mir geht gerade so viel durch den Kopf, da bin ich doch ein paar Schritte zu schnell schon und dann macht man dies und jenes und dann, ne, und du hast dir ja auch unglaublich viel vorgenommen, alleine in der Kombination, ne, der soll ein guter Alltagsbegleiter sein, aber der soll am Ende ja auch ein Spezialist sein, in der Dummy-Arbeit, so, das ist ein hoher Anspruch und dann immer wieder zu gucken, okay, Dummy nimmt zwar bei uns auch schon viel Zeit in Anspruch, aber im Verhältnis zum normalen Leben ist es viel, viel weniger. Also vom zeitlichen Aufwand her. Ja. Und trotzdem investiert man ganz häufig in Anführungszeichen Bespaßung, wirklich in Anführungszeichen gesetzt, viel, viel arbeitsintensiver als auf das, was ja in Absprachen fürs Zusammenleben viel, viel relevanter ist. Und da breche ich gerne immer wieder eine Lanze für Hunde, nicht nur für Junge, sondern auch für Ältere, dass es immer mal wieder notwendig ist. Also auch in meiner Gruppe merke ich immer mal wieder, okay, wir könnten noch mal so ein bisschen über unsere Genauigkeit in der Abstimmung sprechen. Und weil ich selber tatsächlich gar kein Fan bin von Interventionen. Also ich finde immer, mit denen muss man sehr, sehr restriktiv umgehen. Und weil sonst verpuffen sie auch. Und die muss ich mir auch selber erarbeiten. Also in dem Moment, wo ich eine Grundlage immer mal wieder sensibilisiere und ich merke, alleine über das Sensibilisieren, das wie laufen wir denn miteinander, bleibt der Hund grundsätzlich viel länger konzentriert. Und so das mildeste Maß, und ich finde, ein Hund hat auch das Recht in der Leinenführigkeit, sich mal kurz zu verlieren. Also das tun wir Menschen ja auch. Also wie häufig gucken wir inzwischen auf unser Handy, obwohl wir gar nicht wissen, warum wir das tun. Und dann ist aber ja, dahin will ich immer kommen, dass die mildeste Form der Ansprache ist ja, sich zum Hund hinzuverlagern, den Blick auf den Hund zu richten und seinen Namen zu sagen. Also das ist ja das geringste Maß. Und wenn ich dann aber im didaktischen Aufbau auch an der einen oder anderen Stelle mal länger in einem Konflikt bleibe, dann hat das nicht einen Charakter gegen den Hund, sondern mein Gedanke dabei ist, ich helfe dir dabei, zukünftig wieder länger bei einer Sache bleiben zu können. Also nicht, lass das sein, was du da tust, lass den Blödsinn sein, sondern hey, ich helfe dir mal, da wieder rauszukommen. Und den Aspekt sehe ich auch da drin. Also wir Menschen übernehmen ja eine soziale Verantwortung. Also aus Sicht des Hundes, mein Gott, dann läuft er halt einen Tick schneller und schafft auch über die Straße drüber. Also jetzt mal als dramatisches Bild. Ein Park ist aus seiner Sicht nicht so dramatisch, wenn er mal eben schnell irgendwo hinläuft und auch wieder zurückkommt. So, aber wir wissen, dass da Fahrradfahrer zwischenfahren, dass es Menschen gibt, die keine Hunde mögen, dass was auch immer wir für Szenarien haben. Und das heißt, wir müssen ja Dinge im Grundsatz erklären, die aus Sicht des Hundes vielleicht gar keinen Sinn machen. Und dafür brauchst du aber Zeit. Also wir müssen uns die Zeit dafür nehmen. Und leider überholt uns ja der Alltag permanent. Also das sage ich in den Seminaren auch sehr gerne. Ich beneide manchmal Menschen, die vernünftig mit Pferden arbeiten. Also ich glaube, das Beispiel habe ich auch schon mal gebracht. Aber die arbeiten super vernünftig mit Pferden erstmal im Stall, in der Boxengasse, auf dem Paddock, auf der Weide. Und eigentlich, um es darauf vorzubereiten, irgendwann mit denen vielleicht ins Gelände gehen zu können oder auf ein Turnier zu starten. Aber die bauen alles kleinschrittig aus. Die haben aber einen Vorteil. Die verbringen viel Zeit im Stall. Danach packen die Hunde im besten Fall ja in ihre Gruppe hinein. In den Offenstall. So, und dann machen die Tür zu, steigen ins Auto und fahren nach Hause. Ja. So, das Blöde ist ja bei uns Hundemenschen, dass wir mit Hunden schon in Alltagssituationen gehen, ohne alles wirklich sauber miteinander besprochen zu haben. Also wer sind wir, was erwarten wir vom Hund und wie kleinlich. Und das schaffen wir aber, und das wieder zurück zu dem Anfang, über stellvertretende Konflikte, die dann an der Stelle auch relevant werden, um sich selber zu üben, um dem Hund auch ein Verständnis dafür zu geben, welche Rolle übernehmen wir denn eigentlich und wie gehen wir miteinander um. Und das zeigt sich natürlich dann auch in der Leinenführigkeit. Und dabei erwarte ich nicht vom Hund, dass der gar keine Reaktion mehr auf die Außenwelt hat. Also ich finde auch, dass ein Hund ganz häufig das Gegenüber extrem gut einschätzen kann. Also wenn ich da merke, dass ein Hund, einer meiner Hunde auch so ein bisschen tippeliger wird, dann weiß ich schon, dass mein Gegenüber im Zweifel seinen Hund gleich hineindonnern lässt. Also die können das häufig extrem gut abschätzen. Wenn ich sowas merke, dann muss ich ja natürlich nicht darauf bestehen, dass der die Position hält, sondern dann kann ich meinem Hund auch sagen, weißt du was, ich habe da so eine Idee, geh mal auf die andere Seite rüber, ich bringe mich zwischen Konflikt und dem Äußeren und dann finde ich für uns einen ganz guten Weg, da durchzukommen. Und das ist ja auch ein Teil in der Orientierung zueinander, auch zu wissen, wo sind die Stärken und die Schwächen meines Gegenübers und wo nehme ich Dinge wahr und kann auch etwas gut in die Führung, in die Gemeinschaft bringen. Und das ist manchmal viel, viel wichtiger, als nur zu sagen, lass das sein, was du da gerade im Kopf hast, sondern hey, guck mal, ich habe schon eine ganz gute Idee, wie das Leben tickt. Und da gebe ich dir aber Stück für Stück immer mehr Beispiele, lieber Hund, weil wir das stellvertretend miteinander auch herausgefunden haben, wie ich bin im Konflikt, wie wir miteinander sind und wie wir vielleicht zukünftig weniger uns im Außen verlieren, sondern viel, viel mehr im Inneren zusammen sind. Und das ist so immer wieder auf die kleine Frage hin, was mache ich denn wenn? Na, aber ich glaube, manchmal muss man es so aus verschiedenen Blickwinkeln auch nochmal beleuchten, dass die Konflikt vielleicht oder der Konflikt, der äußere Konflikt, vielleicht die Einladung ist, im Kleinen nochmal genauer zu arbeiten und dem Hund viele Dinge zu erklären.
Ich werde auf jeden Fall heute Abend ein Halsband und eine Leine an meinen Hund machen und wir werden zu Hause mal die Leinenführigkeit trainieren.
Ja, ich bin mal die nächsten gucken. Tage auch 3 Tage im Hotel. Das ist für mich immer so der Zeitraum, wo ich sehr viel immer wieder mit den Hunden bespreche.
Ja.
Und dann gibt es auch einen Teil, manchmal Leinenführigkeit, manchmal auch nur Kooperation und manchmal auch einfach nur nichts tun.
Ja, auch das ist mal schön.
Ja.
Sammy, in diesem Sinne, wir bleiben in Kontakt, wie unsere Hunde so zu Hause und im Hotel sich benehmen.
Genau. Und wenn euch Fragen dazu aufkommen, immer her damit. Es passiert unglaublich viel. Wir kriegen viel Feedback und es darf gerne noch mehr werden, indem ihr es weiter kommuniziert, dass es diesen Podcast mit uns beiden gibt. Vielen Dank.
Genau, das hilft uns auf jeden Fall. Bis dann.
Ciao, ciao. Tschüss.